Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, schönen guten Abend. Willkommen bei Fellner Live. Es ist das große Thema, das heute nicht nur Deutschland, sondern auch Österreich bewegt. Der neue deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz ist in der ersten Wahlrunde im Deutschen Bundestag durchgefallen. Im zweiten Wahlgang hat es dann geklappt. Warum es dazu kam und wie es überhaupt dazu kommen konnte, darüber spreche ich jetzt mit einem der bekanntesten Journalisten und Medienmacher Deutschlands, dem langjährigen ehemaligen Bildherausgeber Kai Diekmann. Er ist mir jetzt zugeschaltet. Schönen guten Abend.
Guten Abend, lieber Niki Fellner.
Herr Diekmann, starten wir gleich los. Das war eine historische Schlappe für Friedrich Merz im Deutschen Bundestag, mit der eigentlich niemand in dieser Form gerechnet hat. Wie konnte es denn überhaupt so weit kommen, dass ein deutscher Bundeskanzler anscheinend keine Mehrheit hat bei der Wahl im Bundestag, obwohl er ja eigentlich eine Koalitionsmehrheit hätte?
Also es kommt erstens immer anders, als man zweitens denkt. Und ich sage mal mit aller gebotenen Höflichkeit, wir sind gerade mal noch an österreichischen Verhältnissen vorbeigeschrammt, weil er ja im zweiten Wahlgang jetzt gerade heute Nachmittag gewählt worden ist. Aber Sie haben recht, das ist historisch ohne Vorbild. Das hat es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegeben, dass eine Koalition, die sich gerade auf einen Koalitionsvertrag geeinigt hat, dass diese Mehrheit dann bei der Kanzlerwahl im Bundestag nicht steht. 630 Mitglieder hat der Bundestag, 316 Stimmen wären notwendig gewesen. Über 328 Stimmen verfügt diese neue Koalition aus CDU, CSU und SPD. Nur 310 Abgeordnete haben für Friedrich Merz gestimmt. Das heißt, mindestens 18 Abgeordnete aus der eigenen Koalition haben ihm an dieser Stelle die Gefolgschaft verweigert. Das ist bitter, muss aber auch im Hinblick auf die Zukunft kein Drama sein, wenn es jetzt entsprechend weitergeht. Ich glaube, alle waren heute früh tatsächlich in Schockstarre, als um kurz nach 10 das Ergebnis bekannt gegeben worden ist. Damit hatte wirklich keiner gerechnet. Ob in allen Newslettern, in allen Online-Medien, überall war der Tag bereits vorgezeichnet. Es waren die Abläufe bekannt und auch die Reisen nach Paris und Warschau für den Kanzler waren ja bereits eingeplant. Das alles stand plötzlich zur Disposition, weil da offenbar einige Abgeordnete noch Rechnungen offen hatten, entweder mit Friedrich Merz oder mit Lars Klingbeil, dem Vorsitzenden der SPD. Das weiß man nicht so genau. Es handelt sich ja um eine geheime Wahl. Aber zur Wahrheit einer solchen Regierungsbildung gehört eben auch, dass es auf beiden Seiten eine Menge Verlierer gibt. Und diese Verlierer wollten sich jetzt offenbar rächen.
Jetzt behauptet ja zumindest die SPD, dass alle ihre Abgeordneten im ersten Wahlgang für Friedrich Merz gestimmt hätten. Das würde im Umkehrschluss behaupten, dass es in der Union Gegenstimmen gab. Wie fest sitzt denn Friedrich Merz da überhaupt im Sattel, wenn die eigene Partei anscheinend nicht einmal für ihn stimmt?
Also wie gesagt, man weiß nicht, aus welchem Lager die fehlenden Stimmen nicht gekommen sind. Die CDU-CSU nimmt genauso für sich in Anspruch, geschlossen gestimmt zu haben. Aber wie ich eben schon sagte, es gibt eben in beiden Fraktionen jetzt Abgeordnete, die nicht zu den Siegern gehören. Ohne ihn unterstellen zu wollen, dass sie bei dieser wichtigen Wahl nicht mitgemacht haben. Aber eine Saskia Esken ist eben nicht berücksichtigt worden bei der Kabinettsneubildung und wird auch wahrscheinlich bei der Neuwahl der Parteispitze nicht berücksichtigt werden. Der mächtige Arbeitsminister Hubertus Heil gehört ganz sicher zu den Verlierern. Aber es gibt eben auch Verlierer auf der CDU-CSU-Seite. Der vormalige Kanzlerkandidat Armin Laschet, der liebend gerne in das neue Kabinett eingerückt wäre, ist nichts berücksichtigt worden. Man wird nicht herausfinden, wer die Abweichler sind, wenn sie sich nicht selber dazu bekennen. Das ist das Wesen einer Geheimwahl. Aber genau das ist natürlich das Problem, dass gleich zu Anfang dieser Zweifel gesät worden ist, dass gleich zu Anfang eben dieses gegenseitige Misstrauen jetzt herrscht. Das ist schlicht und ergreifend kein guter Start. Das ist zunächst einmal aus der Perspektive von heute ein schwerer Fehlstart, aus dem auch ehrlicherweise eine echte Staatskrise hätte erwachsen können, wenn es nicht dann sehr zügig zum zweiten Wahlgang gekommen wäre.
Jetzt muss man sagen, es ist nicht nur kein guter Start, es ist natürlich auch ein Start, der unter keinem guten Stern oder keinen guten Sternen steht. Wie geschwächt ist denn Friedrich Merz da jetzt in seiner Kanzlerschaft und was ist zu erwarten in den nächsten Monaten?
Also Europa schaut auf Deutschland. Wir sind eines der ganz wichtigen Länder innerhalb der EU. Wir sehen um uns herum, wie die Welt in Aufruhr ist, wie die Welt sich verändert, sei es der Krieg Russlands gegen die Ukraine, sei es die Abkehr der Vereinigten Staaten von Europa. Das heißt, es kommt tatsächlich darauf an, dass Deutschland wieder Führungsstärke zeigt und auch Führung zeigt. Und insofern gucken natürlich alle ganz gespannt auf Friedrich Merz. Dieser wirkliche Fehlstart hat ihn nicht gestärkt, das hat ihn geschwächt. Es wird jetzt ganz entscheidend darauf ankommen, was er daraus macht und ob es ihm gelingt, jetzt in den nächsten Tagen zu zeigen, dass hier tatsächlich ein Neuanfang in Berlin beginnt mit neuen Gesichtern, mit neuen Inhalten und dass vieles von dem, was angekündigt worden ist, jetzt auch zügig umgesetzt wird. Angefangen von der Steuerpolitik über die notwendigen Investitionen, die versprochene Deregulierung und ganz, ganz, ganz wichtig, die Änderung in der Migrationspolitik. Denn auch das gehört leider zum heutigen Tag dazu. Wenn sich jemand über das, was da im Bundestag passiert ist, freuen kann, dann sind es ganz sicher die Rechtspopulisten oder, wie wir seit letzter Woche wissen, die gesichert Rechtsextremen von der AfD.
Droht Deutschland da in den nächsten Jahren eigentlich eine Regierung der Instabilität? Weil wenn man sich nicht einmal auf den Kanzler einigen kann, wie man das denn bei, sage ich mal, deutlich umstrittenen Gesetzen künftig tun und da eine Mehrheit im Bundestag finden?
Ich glaube, dass die deutliche Abstimmung jetzt im zweiten Wahlgang gezeigt hat, dass sich dort tatsächlich einige möglicherweise verkalkuliert haben, geglaubt haben, er braucht nicht alle Stimmen und auf meine wird es nicht ankommen und dann zur Überraschung festgestellt haben, oh, das ist dramatischer ausgefallen, als ich mir das möglicherweise vorgestellt habe. Ich gehe davon aus, dass etliche derjenigen, die dort nicht für Friedrich Merz gestimmt haben, im Zweifelsfall die Geschäftsordnung des Bundestages nicht kannten, die es einfach nicht möglich macht, dann einfach frisch und frei und fröhlich hintereinander weg abzustimmen, bis dann eine entsprechende Mehrheit für den Kandidaten steht. Insofern denke ich nicht, dass es ein dauerhaft angelegtes Misstrauensvotum gewesen ist, sondern hier ging es tatsächlich einigen Abgeordneten darum, ihr Mütchen zu kühlen für Demütigungen, für Enttäuschungen aus Frust darüber, dass sie oder ihre Politikansätze nicht berücksichtigt worden sind. Um das in aller Klarheit zu sagen, die Abgeordneten, die das heute in einer geheimen Abstimmung veranstaltet haben, zeigen sich absolut verantwortungslos. Zumal es ja auch vorher überhaupt gar keine Anzeichen dafür gab, dass aus CDU-CSU-Fraktion oder SPD-Fraktion irgendwelche Gegenstimmen kommen könnten.
Jetzt kennen Sie Friedrich Merz ja viele Jahre auch als Beobachter. Er gilt ja so was als wie das politische Stehaufmännchen, hat ja immer wieder Rückschläge gehabt in seiner politischen Laufbahn. Wie sehr wird ihn das denn oder wie sehr trifft ihn das denn persönlich, was da heute passiert ist, Ihrer Meinung nach? Oder putzt er sich da ab und macht einfach so weiter, als wäre nichts gewesen?
Also ich glaube, einfach nur aufzustehen, das Krönchen zurechtzurücken und weiterzumachen, als sei nichts gewesen, dafür ist Friedrich Merz ganz sicherlich zu sensibel. Das trifft einen ganz persönlich, wenn man weiß, wie die Planung anders gewesen ist. Aber Sie haben vollkommen recht. Friedrich Merz ist ein Stehaufmännchen. Vor 20 Jahren schien seine Karriere beendet zu sein, als er aus der Politik ausgestiegen ist. Und er hat es ja auch mit 3-mal versuchen müssen, schließlich geklappt hat, sowohl den Parteivorsitz, den Fraktionsvorsitz und dann auch die Kanzlerkandidatur und die Kanzlerschaft zu erringen. Insofern ist er tatsächlich jemand, der mit Stehvermögen ausgestattet ist und der sich von solchen Niederlagen in einer Schlacht nicht kleinkriegen lässt. Wie gesagt, hier geht es um eine verlorene Schlacht. Damit ist über den Ausgang dieser so wichtigen Regierungsbildung noch lange nicht entschieden. Alle wissen, es kommt darauf an, jetzt in den nächsten 4 Jahren tatsächlich überzeugend zu regieren, das Land neu zu gestalten, weil nämlich sonst 2029 droht dass tatsächlich die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag, die Rechtspopulisten, die Rechtsextremen von der AfD, möglicherweise dann sogar stärkste Partei werden könnten. Und das wollen alle verhindern.
Sie haben jetzt die AfD angesprochen. Wie sehr nützt denn dieses Theater, das da heute im Bundestag veranstaltet wurde, der AfD? Wird das eher kurzfristig sein, dass sie den Umfragen jetzt vielleicht wieder ein bisschen hochgehen? Oder kann die AfD da auch mittel- oder vielleicht sogar langfristig davon profitieren?
Die AfD, ich glaube, die kommen zurzeit vor Lachen gar nicht in den Schlaf. Zunächst einmal dieser unfassbare Bericht des Verfassungsschutzes aus der letzten Woche, unmittelbar vor dem Antritt einer neuen Regierung. Ein Bericht, der nicht veröffentlicht wird, der ganz viele Fragen aufwirft und der AfD natürlich erstmal die Möglichkeit gibt, hier in die Märtyrerrolle zu schlüpfen und dann heute dieses unfassbare Verhalten der Abgeordneten im ersten Wahlgang. Der zweite Wahlgang wäre notwendig gewesen in der Abstimmung entweder mit der AfD, das hat aus guten Gründen die SPD nicht mitgemacht, oder eben mit den Linken. Und auch die Linken gehören natürlich zu den Siegern von heute, weil nämlich die CDU versprechen musste, ihren Unvereinbarkeitsbeschluss, was irgendeine Form der Zusammenarbeit mit den Linken angeht, aufzugeben, weil anders hätte man die Zustimmung der Linken nicht bekommen. Noch heute unter Ausschaltung der möglicherweise üblichen Fristen einen zweiten Wahlgang abzuhalten. Insofern sind es die Populisten von rechts und von links, die den heutigen Tag als erfolgreichen Tag verbuchen können. Das ist echt traurig.
Sie haben den Bericht des Verfassungsschutzes jetzt auch angesprochen, in dem die AfD als rechtsextrem eingestuft wird. US-Außenminister Rubio spricht ja in diesem Zusammenhang sogar von Tyrannei. Ist das demokratiepolitisch bedenklich, dieser Bericht?
Ich glaube nicht, dass er demokratiepolitisch bedenklich ist. Er ist zu diesem Zeitpunkt ein Stück weit dämlich, weil es, wie ich es gerade schon gesagt habe, der AfD die Möglichkeit gibt, sich hier als Märtyrer zu gerieren, die man möglicherweise verbieten möchte. Es ist übrigens ein Riesenunterschied, ob auf der einen Seite der Verfassungsschutz, das ist seine Aufgabe, zu der Erkenntnis kommt, das ist eine gesichert rechtsextreme Partei, oder auf der anderen Seite das Bundesverfassungsgericht ganz hohe Hürden setzt, was beispielsweise das Verbot einer Partei angeht. Und ich bin der festen Auffassung, wir dürfen nicht über ein Verbot diskutieren. Das wäre so ähnlich wie der Versuch, Feuer mit Benzin zu löschen. Sondern es geht darum, dass man die AfD politisch stellen muss, dass man sich politisch mit ihr auseinandersetzen muss, dass man die Gründe beseitigen muss, warum viele für die AfD stimmen, vor allem aus Unzufriedenheit mit der bisherigen Politik in ganz vielen Politikfeldern, und dazu gehört natürlich zuallererst die Migration, und genau das sind die Bereiche, in denen die Koalition jetzt liefern muss. Wenn sie das tut, dann wird es auch gelingen, den Tag heute in Erinnerung verblassen zu lassen.
Zum Abschluss noch ein kurzer Blick nach Österreich. Sie haben ja auch einige Zeit lang den ehemaligen Bundeskanzler Karl Nehammer beraten. Mittlerweile haben wir erstmals eine Dreierkoalition in Österreich aus ÖVP, SPÖ und NEOS. Ein bisschen auch betrachtet aus dem Blickwinkel des Auslands. Wie schlägt sich denn Ihrer Meinung nach die österreichische Koalition?
Man muss sagen, erstaunlich gut. Und selbst unsere Freunde vom Spiegel, die ja sonst sehr kritisch in das Nachbarland gucken, stellen fest, dass bei ihnen erstaunlich geräuschlos regiert wird. Das war ja so nicht zu erwarten. Ich habe ja am Anfang etwas suffisant davon gesprochen, wir seien gerade knapp an österreichischen Verhältnissen vorbeigeschrammt. Das, was da in Österreich zunächst aufgeführt worden ist mit den monatelangen ergebnislosen Koalitionsverhandlungen, erst mit der SPÖ, dann mit der FPÖ, dann wieder mit der SPÖ und den NEOS. Das war ja schon alles absurd. Übrigens, ich habe allerhöchsten Respekt für die Entscheidung von Karl Nehammer, der gesagt hat, er steht für Gespräche mit der FPÖ nicht zur Verfügung und sich deshalb aus der Politik zurückgezogen hat. Das ist etwas, was ich mir von der Politik wünsche. So viel Gradlinigkeit. Man muss sagen, das, was bisher in Österreich passiert, ist effektiv und geräuschlos und funktioniert. Offenbar anders in der Dreierkonstellation, als das die Ampel bei uns getan hat.
Herr Diekmann, vielen Dank. Waren sehr spannende Einschätzungen. Schöne Grüße in die Schweiz in diesem Fall.
Viele Grüße nach Wien und vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier bei uns gleich weiter. Dann ist gleich der ehemalige zweite Nationalratspräsident Norbert Hofer zu Gast im Studio. Mit dem spreche ich natürlich auch über dieses Wahldebakel, das es da heute im Deutschen Bundestag gab. Und wir sprechen auch über ein mögliches AfD-Verbot in Deutschland und die Frage, ob er bei der nächsten Bundespräsidentenwahl wieder antritt. All das gleich, nach einer ganz kurzen Werbepause geht es hier weiter.